¡Buenos días! Ja, muchas gracias. Das ist das Ende meines Spanisch.
Mehr kann ich auch nicht.
Ole, ole, hola, hola.
Hola,
so
hola.
Machen wir das. Genau. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Schön, dass ihr einschaltet. Spanien ist Weltmeister. Mhm. Deswegen machen wir auch Urlaub im Land des Weltmeisters. Juhu, jetzt noch nicht, aber im August live und nicht in Farbe, aber mit gutem Ton. Ja. Aus Spanien. Mhm. Dann werde ich mit meinem Lamine Yamal-Trikot Nummer 19.
Kein Ferran Torres-Trikot?
Nein.
Lamine Yamal
ja,
schon.
Ja, wir fangen an mit Lamine Yamal und wir enden auch mit Lamine Yamal. Aber ansonsten werdet ihr einen fantastischen Bericht über das WM-Finale bekommen. Wir reden über Jens Spahns Elternzeit. Und ach man, ist witziger, wenn man nicht direkt über seine eigenen Witze lacht. Darüber, warum Trump beleidigt ist und so weiter. Es wird eine fantastische Folge. Ja. Der Fiebertraum-WM geht zu Ende und wir sind auch ein bisschen traurig.
Ich muss sagen, ich werde die WM ein bisschen vermissen. Am Anfang war ich ja so, ich habe mir auch keine Spiele angeguckt und fand das Ganze ein bisschen komisch alles. Aber jetzt mittlerweile merke ich, worüber reden wir eigentlich nächste Woche? Ich bin schon so am Überlegen. Uns wird schon was einfallen.
Ja, es gibt genug
aber
in der Welt.
Aber ich werde das schon echt vermissen. Und nicht gar nicht so sehr den Fußball an sich, obwohl das mittlerweile auch. Ich habe ja ein paar Spiele dann jetzt auch geguckt. Ich fand das am Wochenende so krass, dass wir einerseits am Samstag dieses Spiel um den dritten Platz, ein absolut durchgeknalltes Spiel mit 10 Toren, worum es ja nicht wirklich um was ging, aber was einfach so unterhaltsam war und so krass spektakulär war. Und dann dieses, es tut mir leid, wenn ich das so sage, stinklangweilige Finale. Also wir haben ja letzte Woche so ein bisschen über diese ganzen Verschwörungstheorien mit FIFA steht für Fix It for Argentina und dass Argentinien so bevorzugt wird und so weiter. Und das ist ja alles halb ernst gemeint, ist ja nicht wirklich ernst gemeint. Also es ist ja schon irgendwie witzig, aber nicht wirklich ernst gemeint. Mhm. Aber als ich die Leistung von Argentinien gestern im Finale gesehen habe, habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, wie sie es so weit geschafft haben. Weil das war wirklich von argentinischer Seite nichts. Also auch so statistisch, ne? Ballbesitz, aber auch zum Beispiel Torschüsse, da waren die bis zur 100
keine Torchance von Argentinien.
Keinen einzigen Torschuss, also auch nicht mal ein Torschuss in Richtung des Tors, bis zur was 118. Minute oder so, was krasses.
Geil, die WM, die ist zu Ende und jetzt reden wir tatsächlich über das Spiel. Ne? Wo sind wir jetzt gelandet? Wie sind wir da hingekommen, Thea? Wir wollten eigentlich nie über Fußball reden, also nicht über das, was da 22 Männer mit einem Ball auf einem Rasen veranstalten, sondern ja mehr um das drumherum und plötzlich reden wir hier über Torchancen.
Verwandlung
und so.
Von Torchancen.
Und meine Güte.
Es war ein richtig langweiliges Finale. Aber eine Schlägerei gab es am Ende dann doch.
Ja, da kommen wir aber gleich zu. Wir sind ja jetzt schon voll mittendrin.
Oh ja, wir wollten ja
wir
noch
haben
eine
ja gar nicht, ich habe ja gerade, wir haben ja Montag, den 20. Juli.
Yes.
Morgen habe ich Geburtstag, muss ich auch vorher erwähnen, weil ihr hört das ja einen Tag nach meinem Geburtstag. Mhm. Alle Glückwünsche auf Stachel und Herz nehme ich natürlich entgegen. Mhm. Nachträglich auch gar kein Problem, dass ihr nicht dran gedacht habt gestern, wie solltet ihr auch. Aber was ich ja heute gefeiert habe, ich habe ja heute Kuchen mitgebracht, den du gebacken hast, unter anderem. und habe dann eine E-Mail ans Kollegium geschrieben, dass die Tippspielsiegerin
Moment,
heute einen ausgibt.
Moment, kannst du mal bitte kurz erklären, warum ich Kuchen gebacken habe? Weil sonst denken Leute, dass ich deinen Tippspielsieg bebacken habe.
Ich würde das gerne einfach so stehen lassen.
Nein,
das einfach so stehen
ich
lassen?
Möchte bitte hier Transparenz.
Ich bin Tippspielmeisterin, können wir das kurz auf uns wirken lassen? Ja, also mein Mann, der hat ja eine wilde Sause gehabt am Samstag, der ist 40 geworden, da hast du einen Kuchen gebacken, ich einen Kuchen gebacken und noch viele andere Menschen Kuchen gebacken. Und die Reste unserer beiden Kuchen habe ich heute mit ins Büro gebracht.
Danke,
okay.
Dass du das klargestellt hast, weil ich glaube, niemand feiert deinen Tippspielsieg so sehr wie du.
Also ich habe mich ja gerade wirklich auch gut mit Nicole aus der Personalabteilung unterhalten. Wir hatten beide Spaß miteinander.
Sie ist
gestern
Platz
Abend,
zwei.
Ja, mit 2 Punkten Rückstand. Und als
2 Punkte nur?
Ja, es war ja richtig, also hätte sie beim Spiel um den dritten Platz nur auf England getippt, dann hätte sie mich gehabt, ne?
Moment, weil ja, stimmt, dann hätte sie genau.
So und
aber ihr habt
nicht.
Beide auf Frankreich getippt.
Ja, aber ich habe immer auf den Favoriten getippt. Damit das ist mein Geheimnis.
Das war ich habe mich ein bisschen leiten lassen und habe auch häufig auf den Underdog getippt, weil ich halt eben immer so. Den Underdog
aber
unterstütze.
Aber nach so vielen Wochen hätte Nicole es wissen müssen. Aber es war wirklich unterhaltsam. Dank Nicole war es ja spannend, weil eigentlich haben ja Nicole und ich nur noch um Platz 1 gespielt die letzten Wochen, weil alle anderen waren so weit weg von uns, dass es sonst auch keinen Spaß gemacht hätte. Deswegen war es schon sehr, sehr schön. Wir haben uns gerade auch gegenseitig gefeiert. Ich feiere nicht nur mich, sondern auch sie. Und ja, nächsten Montag ist übrigens Siegerehrung in der Kaffeepause hier, Thea. Nur damit du es schon mal gehört hast.
Ja, du, dass ich da auch was backe oder
das
wieder
wird sehr, sehr schön. Das wär jetzt deine Möglichkeit. Ja, so, also das wollte ich nochmal erzählt haben. Nicht nur Spanien ist Weltmeister, sondern ich bin auch Meisterin.
Herzlichen Glückwunsch.
Meine Güte. Eieiei. Ja, so, du hast dir so, du hast doch so.
Sind wir schon bei den Abpfiffen? Weil ich hatte noch so Einstiegsfragen.
Ja, da wollte ich gerade hin. Du hast ja in letzter Zeit immer so schöne Fragen mit. Ich bin sehr gespannt, was heute kommt.
Eine Einstiegsfrage für dich. Was wäre ein Kompliment, was deine Gefühle verletzen würde? Also du bekommst ein Kompliment und Leute wollen dir damit was Gutes tun, aber in Wirklichkeit verletzt es dich.
Mhm. Sowas wie, warum färbst du deine grauen Haare weg? Ja, das sieht doch super aus.
Graue Haare sind doch super.
Aber das wäre kein, das war jetzt als Frage formuliert. Moment, ich weiß. Ich habe das Problem, dass wenn ich von so Spiegelreflexkameras fotografiert werde, dass ich denke, dass ich darauf älter aussehe, weil die so hochpixelig auflösend und so sind. Und das ist auch so, weil die sind ja hochauflösender, als mein Auge sehen kann. Und ich glaube auch viele andere Augen, die ich jetzt nicht an meine Augen. Ja, jedenfalls sehe ich darauf älter aus. Und wenn ich das dann so sage bei Leuten, dann sagen sie, ich frage dann immer gerne meine Geschwister, weil da gibt es ehrliche Antworten. Aber es waren nicht nur meine Geschwister, die waren eher so, ja, und haben dann das Gesicht versunken. Du siehst in Ehrlichkeit nicht so alt aus. Also es war kein Kompliment. Andere Leute sagen dann, das war einfach ehrlich, aber das ist ja gut, möchte ich ja auch. Andere Leute sagen dann, ja schon, du siehst darauf älter aus, aber das ist doch toll, weil dann sieht man auch, wie reif und weise du bist. Sonst kann man dir dann ja auch ansehen, dass ich finde das total schön, sagen Leute dann. Und dann denke ich mir so, das ist ja schön, dass du das schön findest. Und jetzt ist das natürlich auch problematisch, dass ich das problematisch finde, das weiß ich auch. Ich werde nun mal morgen 43 und das ist auch okay. Ich finde das auch gar nicht
älter werden
schlimm.
Ist ja auch ein Privileg.
Ja, und das finde ich auch gar nicht schlimm, 43 zu werden, aber ich will halt einfach nicht so aussehen. Aber so, und jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, Sarah, ne? Aber ich sah halt einfach auch lange Jahre meines Lebens jünger aus, als ich bin. Und das ist jetzt anscheinend vielleicht nicht mehr so. Was ja auch nicht schlimm ist, sonst würde ich ja jetzt nicht hier fünfmal erwähnen, dass ich 43 werde. Und irgendwie muss ich aber ehrlich sagen, das macht schon was in mir. Und mein Gott, ich bin halt auch nur ein Mensch, das ist jetzt so. Ich bin geprägt, wie ich geprägt bin, mit furchtbaren Schönheitsidealen und Forever Young und
können
whatever.
Können wir Millennial-Frauen
so
ja ein Lied von singen.
Ja, also ich könnte jetzt noch eine ganze lange Liste auflisten. Und warum soll ich jetzt so tun, dass es kein Problem wäre? Es ist für mich schon auch ein Problem, so ist es halt. Und ich finde es nicht gut, aber jetzt habt ihr es mal gehört.
Also für mich wäre es schon ein Kompliment, wenn Leute zu mir sagen würden, aber in echt siehst du besser aus.
Also aber alt aussehen sieht ja nicht, also das jetzt hast du ja gerade schon wieder darin gesagt, dass es besser ist, jünger zu sein. Siehst du, wie tief das in uns steckt?
Es ist wirklich tief, tief drin.
Ja, ist tief, tief drin.
Aber das ist ja auch so, weil wir heutzutage so gewohnt sind an Handybilder. Und da ist ja immer so ein leichter Filter drauf, habe ich das Gefühl. Vielleicht eben, weil sie nicht so hochauflösend
und
sind.
Und die meisten Filter machen übrigens auch Hauttöne heller. Auch bei Instagram-Filter, deswegen mag ich die eigentlich gar nicht.
Okay.
Es gibt sehr, sehr wenige, die entweder deinen Hautton lassen oder sogar etwas mehr so, aber dann ist es mehr so Bronze-Summer-mäßig.
Ja.
Eigentlich wird
Golden
man,
Hour.
Eigentlich wird man jünger gemacht, ja.
Und heller.
Meine ich ja. Aber wahrscheinlich
beides,
auch jünger.
Ja, beides wahrscheinlich. Also es wird so, ja. Das Gesicht wird so glatt, glatter gemacht und halt ein bisschen aufhellend.
Ja.
Brightening. Ist ja auch so in der Kosmetik, ne? Brightening Cream.
Ja, also sollen wir jetzt zu einer Abpfiffen direkt kommen?
Ja.
Okay. Ole, 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 ole.
Ich habe so viel zu erzählen. Es ist unsere letzte WM, was auch immer.
Es fing ja gestern vor 9 Uhr schon an, ne? Also wo du mir das Foto von Robbie Williams geschickt hast.
Was ich von,
mit dem Kommentar,
von meinem Beamer abfotografiert habe.
Mit dem Kommentar, jetzt sind wir wieder beim Thema.
Ja. Musst du jetzt diesen Kommentar? Ja, okay, sag.
der ist alt geworden.
Ja, ist er auch. Ich finde schon, dass man merkt, dass Robbie Williams, weil wir kennen halt, ne, Thema Millennial-Frauen, wir kennen halt Robbie aus den 90ern, seit den 90ern.
Ja, aber ich habe Robbie jetzt auch nicht seit den 90ern nicht gesehen. Ich habe ihn ja letztes Jahr live gesehen. Wir haben uns ja getroffen auf Schalke. Quasi.
Ja,
mit
ein
paar mehreren tausenden anderen. Wir hatten ja ein kleines Date.
Dieses kleine, Robbie intime, persönliche Treffen auf
ja.
Schalke.
Ja, ja. So, jedenfalls, aber Robbie, muss man ja dazu sagen, ist einer meiner, also neben meinem Mann, einer, also mit meinem Mann, einer meiner drei Traummänner.
Mit, hast du ihn gerade auf dieselbe Stufe nein, wie deinen Ehemann gestellt?
Ja, weißt du, bei meinem Junggesellenabschied, bei meinem Junggesellenabschied hat
meine Freundin. Hoffentlich hört dein Mann diese Folge nicht.
Er kann, das weiß er ja auch.
Ach, das
bei meinem
auch.
Junggesellenabschied vor 18 Jahren, ja. Da gab es, haben meine Freundin mir ein T-Shirt gemacht und vorne war Stanek drauf. Nee, vorne war Robbie Williams drauf, den ich in meinem Studium, im Studentenwohnheim, ja, 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 hatte ich ein Poster von Robbie Williams. Als Studentin, ja, nicht als Teenie, als
ach,
Studentin.
Nee,
hatte ich ein Poster.
Als erwachsene Frau.
Yes. Hatte ich ein Poster von Robbie Williams, wie er sich so die Bettdecke übers halbe Gesicht zieht, neben meinem Kopfkissen kleben. So, und meine,
also
meine Freundin.
Du mit Robbie im Bett liegen,
mhm,
so wie auf Schalke.
Ja. So, und dann habe ich geheiratet, ja auch, als ich noch Studentin war, sehr früh. Und dann hatte ich ein T-Shirt, wo vorne.
Darf ich was fragen?
Mhm.
Hängt
weiß
dieses
nicht.
Poster nach eurer Eheschließung noch?
Nein, nein. Nein, häng ich mir.
Gut.
So. Und dann
danke,
hatte ich ja meine Freundin
danke,
mir ein T-Shirt.
Dass du das klarstellst.
Da war dann genau dieses Bild von Robbie Williams vorne drauf. Mhm. Den wollte ich haben. Und dann war ein ganz furchtbares Bild von einer Ferie, von einer Freizeit, wo Stanek sich so, ich sag jetzt nicht, was das ein Bild von Stanek war, aber auf
er
Freizeit.
War verkleidet?
Es war
geschminkt?
Es war ein Bild, was man so auf Jugendfreizeiten macht, was ich jetzt mit meinem Mann absprechen müsste, ob ich das hier so erzählen darf.
Okay.
Deswegen erzähle ich es mal nicht. So, also
ein unvorteilhafteres Bild.
Ja, nein.
Nee, du brauchst nicht so, so sehr darauf einzugehen. Auf jeden Fall, der Gag war vorne Bild von Robbie Williams und der Spruch, den wollte ich haben.
Ja, und dann
von
war hinten Bild von, dieses Bild von Stanley,
ja,
und dann stand da drüber, den habe ich gekriegt. So, also, einer von drei Männern, wer der dritte Mann ist, das
verrätst du jetzt nicht?
Der war auch gestern im Stadion. Der dritte Mann, sie waren beide an einem Ort. Oh mein Gott, an einem Ort, wo ein Ticket ungefähr 8000 Euro gekostet hat übrigens. Unfassbar. Naja, so, jedenfalls, ja, Robbie Williams hat gesungen und ich find's schön. Damit fing's ja,
ja
eigentlich an.
Er hat gut gesungen.
Natürlich singt er gut.
Ja, ich weiß, also es gibt ja so gerade bei SängerInnen manchmal so Live-Auftritte, wo man merkt, eieiei, live klappt's ja doch nicht so gut. Aber ja, ich fand das gestern richtig gut.
Und wo wir
ich
gerade
weiß
bei
nicht,
Alter
wo die dritte
sind?
Person war, aber Robbie und Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls. Wir sind Millennials, Leute, sorry. Die dritte Person kannte ich jetzt nicht, die auf Spanisch gesungen hat, mhm, aber ich fand, die haben alle echt gut gesungen live.
War wirklich schön, ja, ja, ja. Und wo wir gerade bei der Show sind, also
ja,
bei der Halbzeit.
Die Halftime-Show,
ja,
oh mein Gott.
Also da muss ich jetzt auch erstmal sagen, hast du was gegoogelt, als du Madonna gesehen hast?
Ob ich was gegoogelt, mhm, habe?
Ja, ich muss mich jetzt noch, also unsere HörerInnen, die werden jetzt vielleicht denken, mein Gott, Sarah, du bist eigentlich wie alle anderen,
ob
aber ich bin halt so sozialisiert.
Habe.
Ja, ich habe Madonna Alter.
Wie alt? Ja, genau, Madonna Alter.
Wenn du bei Google Madonna eingegeben hast, kam auch Alter zuerst.
Mein Mann
67.
Hat, mein Mann hat
67.
Mein Mann, also apropos 67, mein Mann hat meinen Sohn gefragt, wie alt glaubst du ist diese Frau? Also, mhm, ne?
Mhm. Ah, guck mal, war auch bei euch Thema. Ja, damit
war auch bei uns Thema und
wahrscheinlich nur bei uns beiden, weil sonst niemand.
Und mein Sohn hat gesagt, hat 60 getippt. Also er hat sie schon jünger getippt, als sie eigentlich ist.
Aber sie sah nicht aus wie 60.
Nee, sie sah aus
wie
40.
So wie wir. Also ich glaube, ich sehe älter aus auf den Fotos, die hochauflösend sind.
Und ich meinte dann so, als sie fuhr ja dann rein auf diesem Jeep mit ihren TänzerInnen.
Mit Ronaldo und Ronaldinho.
Und ich meinte dann so, ah, guck mal, Ronaldo. Und mein 11-jähriger Sohn meinte, hä, das ist ja nicht Ronaldo. Weil für ihn ist Ronaldo Cristiano Ronaldo.
Ja, ja.
Und für uns Millennials ist Ronaldo
der echte Ronaldo.
Der echte Ronaldo.
The original.
Ja, the OG. Ist, aber gut, da hat man wieder den Generationen Unterschied gesehen.
Das war wirklich fantastisch. Ne? Dieses, also alle so, also die ganzen Shows, es war ja, es
also
war
als ja ein die Festival Muppet, am lautesten habe ich ja geschrien, als die Muppets kamen.
Miss Piggy!
Oh mein Gott. Gustavo Dudamel dirigiert die Muppets. Ich dachte, ich werde nicht mehr.
Ah, wirklich fantastisch. Justin Bieber und dann hier Ted Lasso. Wir werden ja noch nicht beim Tom Cruise am Anfang. Was war das denn? Ich wusste
so
gar nicht.
Eine Ansprache.
Ich dachte, komisch. Kommt jetzt noch so eine Scientology-Message mit rein? Kommt jetzt noch was? Das war ja leider nein. Das ist noch interessant.
Den gefunden. Kannte mein Sohn auch noch. Der meinte auch, ah, das ist der von Mission Impossible. Er hat noch nie einen Mission Impossible-Film gesehen.
Er hat beim Abgang dann eine Sonnenbrille aufgesetzt, ne?
Oh. Ja, das habe ich gar nicht so mit. Also ich habe die Rede gesehen, aber das waren so Wort. Das war so ein Wortsalat, fand ich.
Ja, da war jetzt irgendwie nichts. Man wollte halt Tom Cruise da hinstellen.
Man wollte so viele Promis wie möglich da reinpacken.
Deswegen war ja auch, also Ted Lasso, der hat dann Justin Bieber angekündigt.
Ja. Quasi. Und dieses auch. Belieb.
Ja. Was ist das für eine Bedeutung dahinter?
Also in der Fernsehserie, ich habe die Fernsehserie nicht gesehen, aber es gibt irgendwie so ein Poster, was in der Umkleidekabine von diesem Fußballteam, also Ted Lasso ist eine Fußballserie, und da hängt halt dieses Wort Believe, also dass man an sich glauben soll. Und das heißt einfach nur Believe. Und jetzt haben die halt das V mit dem B ausgetauscht. Believe, wie Belieber. Also Justin Biebers Fans nennen sich ja Beliebers.
Ach so.
Und dann wurde das halt, das war der Gag.
Okay, ja, den habe ich nicht verstanden. Okay, ja, interessant, ja. Ich fand auch die, bei Shakira fand ich, das rassifizierte, sexistische und so, lassen wir jetzt mal beiseite. Ich fand es faszinierend, die Aufstellung, ja. Also Shakira. Und dann waren ja bei der ersten Szene waren Darkskin schwarze Personen, Frauen neben ihr.
Die Tänzerinnen?
Ja, und dann wurden sie nach außen hin heller.
Wirklich?
Also ja.
Ah, das habe ich
und
gar
das
nicht
ist
gesehen.
Ja, man, da überlässt man ja, da wurde ja nichts dem Zufall überlassen. Ne? Mhm. Messi ist ja mit einem Darkskin-Jungen als Einlaufkind reingekommen. Mhm. Die Spanier hatten ein kleines Mädchen mit Hijab an der Hand. Mhm. So, das ist ja das ist
alles genau,
wo man so aber gecastet, auch so denkt,
ja.
Okay. Wie viele, weiß ich nicht, wie alt sind die denn? 8 oder was? Mhm. Wie viele 8-Jährige tragen Hijab? Weiß ich nicht. Klar gibt es viele,
man
auch jetzt, man
halt
muss jetzt
Diversität
nicht von Deutschland ausgehen, sondern
genau
auch platzieren. Weltweit gibt es schon viele 8-Jährige, die auch Hijab tragen, aber es war schon so, wo man so denkt, okay.
Es ist alles sehr genau gecastet,
sehr
genau geplant, sehr also Sichtbarkeit. Das war mir nicht aufgefallen mit den Tänzerinnen. Was mir aufgefallen hat, ist, was halt häufig in diesen Settings ist, dass die Art und Weise, wie Shakira gekleidet war und ihre Tänzerinnen und wie Burna Boy gekleidet war.
Und Shakira war auch größer als die schwarzen Darkskin. Also die waren auch eher kindlich dargestellt. Also schwarz, kindlich, alle hatten Rasterzöpfe. Und halt alle auch Minimum einen Kopf kleiner als Shakira. Das war faszinierend, wie man da. Und dann halt am Ende der Halftime-Show war dann hier Love und dann Regenbogen fahren. Oder war das am Ende am Nachschlusshilf? Nee, das war am Ende von der Halftime-Show. Wo dann auch diese bunten Farben hochgegangen sind, den Regenbogen und in der Mitte stand Love und so. Und da dachte ich nur, was für eine verlogene Scheiße. Also, was für eine verlogene Scheiße ist das alles hier? Also, und
auch diese Video von Pelé dann auch.
Der dann kurz eingeblendet worden ist. Ne? Und dann haben ja die Kinder gesungen und dann stand Love und dann. Aber die Regenbogenfarben, war das denn jetzt irgendwie so Noahs Regenbogen oder was? Weil für Queerness kann es ja nicht gestanden haben von Trump und Infantino.
Es ging, glaube ich, einfach nur um bunt. Vielfalt ist bunt und so.
Ja, aber
die Vielfalt sollte damit. Aber wenn wir jetzt schon mal bei der Halftime-Show sind, können wir kurz über die absolute Amerikanisierung der Weltmeisterschaft sprechen.
Ja, ja, 25 Minuten Pause dann Minimum für die
da
Spieler.
Da gab es ja auch viele, viele Diskussionen drüber, dass das ja eigentlich für die Spieler nicht so gut ist, weil die dann auskühlen. Also, dass es vielleicht auch sportlich echt problematisch sein könnte. Aber halt alles für die Show.
Aber vielleicht sind sie deswegen nicht so viel gelaufen, damit sie nicht so doll auskühlen. In der ersten Halbstunde. Messi läuft ja eh nicht viel, das ist ja der Spaziergänger.
Der Spaziergänger. Ja, aber ich fand es halt schon, es wurde dann ja schon auch ein bisschen brenzlig, weil fast alle Tore der letzten Spiele von Argentinien sind halt in den letzten 10 Minuten oder so gefallen. Die waren ja immer im Rückstand.
Mhm. Ich habe auch wirklich in der 86. habe ich gedacht.
Ich habe gedacht, jetzt, sie brauchen ja nur einen Moment. Die können ja wirklich 90 Minuten lang nichts machen, aber die brauchen nur einen Moment, wo Messi gut platziert ist und dann schon dreht sich das Spiel.
Damit habe ich auch fast gerechnet.
Ich auch. Ich dachte auch, dass das passiert. Okay, aber Amerikanisierung des Fußball, also erstmal diese ganze Show, diese ganze Halftime-Show, das ist quasi, es ist so, okay, ihr seid Fußball, Fußball ist sowas Weltweites, ist jetzt nicht sowas Großes in Amerika, aber ihr seid nun mal in Amerika, also müsst ihr es so machen wie so eine Super Bowl, wie so ein Super Bowl-Finale. Und das war ja nicht nur mit der Halftime-Show so, sondern zum ersten Mal gab es bei dieser WM für die Sieger, für das Siegerteam, maßgefertigte Ringe, wie bei der Super Bowl. Also bei der Super Bowl ist das schon lange Tradition, dass das gewinnende Team, das Gewinnerteam, so Ringe bekommt. Championship Rings heißen die. Und das gab es halt bei Fußball gibt es das nicht. Und jetzt gibt es das halt. Und es wäre ja nicht die FIFA, wenn man nicht überall Geld machen würde, wo es geht.
Du kannst die Ringe auch kaufen jetzt.
Genau. Also es gibt erstmal maßgefertigte Ringe fürs Team, 30 Stück, 18 Karat Gold, 89 Diamanten, 36 Saphire, jeder Ring im Wert von $150,000. Und dann gibt es aber dann, also maßgefertigt nur für die Champions oder auch für zahlende Fans, weil 1096 Ringe werden danach auch hochlimitiert, aber insgesamt kommt man dann halt auf 2026. 1996 Ringe werden danach verkauft. Für $12,000 kannst du dir so einen ähnlichen Ring kaufen wie die maßgefertigten von den Siegern. Und genau, nochmal, wo die FIFA so viel Geld, wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass der WM-Rasen auch, das Finalrasen auch verkauft wird. Und
auch limitiert,
diese,
ne?
Ringe, auch alles limitiert, streng, aber halt für viel Geld zu haben.
So wie generell ein Ticket, um ins Stadion zu kommen?
Genau, Ticketpreise. Also das wurde ja viel besprochen. Wir hatten ja auch, ich glaube, in unserer ersten Abpfiffe hatten wir darüber gesprochen, dass die Tickets ja unglaublich teuer sind. Und jetzt gab es aber auch so ein bisschen die Bilanz dessen. Und es ist nun so, also im Schnitt kosteten die Tickets zwischen $60,000 und $10,000. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass auf dem Zweitmarkt die Tickets viel, viel teurer, zum Teil zu Millionenpreisen angeboten wurden. Aber im Schnitt waren die Tickets so um die $900. Trotzdem waren fast alle Spiele ausverkauft.
Oh, ja, krass.
Und das hat es, also die Menschen sind halt bereit, diese Preise zu zahlen. Und deswegen sagt die FIFA jetzt auch, wir machen es noch größer, reden darüber, das Turnier nochmal auszuweiten zu 64 Teams, weil sie einfach merken, es ist eigentlich scheißegal, wie hoch wir den Ticketpreis ansetzen. Die Leute, es kommt trotzdem und zahlen.
Aber mit
trotzdem.
So einem Blick habe ich mir dann auch, wenn so das Publikum eingeblendet wird, ging es dir auch so. Ich habe mir dann so die Menschen angeguckt, die da so sitzen, so nicht die Promis, für die habe ich mich auch sehr interessiert. Beyoncé war ja im Stadion. Ja. Die saß da irgendwie so, eine, die ist einfach, ich liebe sie. Weil für die ist das kein Geldproblem als Billionärin. Aber wenn ich so mir die 0815 Leute da angucke, die ja auch keine 0815 Leute sind, sonst wären sie ja nicht da. Aber dann habe ich mir so die Leute angeguckt und dachte so, krass, also du bist ein Mensch, der oder die jetzt 8000 Euro für ein Ticket ein Minimum ausgegeben hat.
Und das ist ja noch
Mensch.
Ohne Anreise, ohne Übernachtung,
verpflegt alles. Ja, da hast du noch kein Glas Wasser getrunken, ne?
Ja.
Oder was anderes.
Nur
ja.
Das Ticket.
Und da hast du noch keine anderthalb, noch keine Gallone Coca-Cola gesoffen.
Genau. Und die FIFA hat $9 Milliarden eingenommen jetzt bei der WM.
Eigentlich sind
das
die
ist
der
die
WM-Sieger.
Lukrativste WM aller Zeiten.
Mhm. Ja, deswegen ist es eigentlich auch scheiße, dass wir darüber reden, aber leider geil auch gewesen. Also muss ich echt sagen, dass also auch diese Halftime-Show, das war faszinierend. Also natürlich finde ich verurteile das alles schlecht und so. Und leider bin ich eine derjenigen, die auch die Einschaltquote.
Ich fand's aber schon irgendwie ein bisschen bizarr. Also die Mischung einfach, ne? Von Madonna und Shakira und dann die Muppets und Gustavo Dudamel, der ja wirklich ein ein hoch angesehener, äußerst seriöser Weltstar-Dirigent ist und dann noch dann der Sänger von Coldplay irgendwie auch noch dazwischen, dann so ein Kinderchor, Burner Boy. Also so strange einfach. Und dann noch dieses Rudern von den Norwegern wurde noch eingeblendet. Ich so, warum? Ganz strange, diese Halftime-Show.
Und Pelé, wie Pelé eingespielt worden ist. Weil
Ronaldo und Ronaldinho, die einfach nur so wie so Chauffeure da. Also ganz strange.
Ja. Ja. Ja, alles. Und dann können wir noch kurz über Argentinien sprechen?
Ja, ich habe auch noch was zu Argentinien.
Argentinien hat in dem Abend ja nicht gegen Spanien verloren, sondern eigentlich auch gegen sich selbst, muss man ja sagen. Und die hässlichste Szene, die kam ja dann eigentlich auch nach Abpfiff, fand ich so.
Die Schlägerei.
Das finde ich auch nochmal. Und dann wie Messi dann übrigens auch noch, weil, wie heißt er denn?
Maradona?
Nein. Der Spanier, der so schöne Haare hat wie ich.
Ach, Cucurella.
Ja. Der
Handballspieler.
Der hat sich ja die
wie man
Hand
in Deutschland
vom Mund,
sagt.
Handball, genau. Der hat sich ja so die Hand irgendwie kurz vom Mund gehalten und da gibt es ja die Regel, wer sich die Hand vom Mund hält, kriegt ja eine rote Karte, wenn du beleidigst. Aber es war ja gar nicht so. Es war ja, weiß man jetzt nicht so richtig. Und dann hat er aber keine rote Karte gekriegt. Und Messi geht dann so zum Schiri und sagt so, hey, der kriegt aber eine rote Karte, der muss auch noch eine rote. Nachdem die rote Karte gekriegt haben. Ich sagte, Messi, wow. Oh, was peinlich jetzt.
Keiner
peinlich.
Mag petzen, Messi.
Das sage ich meinen Kindern schon. Hör auf, alle können sehen. Millionen Menschen gucken dir zu. Hör auf. Ne? Also es war so, und wie er sich dann auch nach Abpfiff dann so auf den Platz gesetzt hat. Und auch, also er weiß doch, dass die ganze Welt zuschaut, wie er da sitzt. Das war auch so demonstrativ so. Nein, gut, was er da machen sollen, aber ja, weiß ich auch nicht. Das war irgendwie
120 Minuten lang rumspaziert und dann setzt er sich hin.
Und dann erstmal hinsetzen. Und dann, während sich seine Teamkollegen prügeln, sitzt er da und guckt den Himmel.
Als
so
Kapitän
ungefähr.
Übrigens, ne, wo du ja auch so ein bisschen Verantwortung vielleicht trägst.
Ja, aber das, ich finde aber auch problematisch daran, denn jetzt ist ja so, also spanische JournalistInnen schreiben jetzt so, feierten sich ja so als Retter des Fußballs, ja?
Die ganze Welt wollte das Spanien.
Der englische Telegraph schrieb vom Triumph des Fußballs über Argentiniens Verbrechen und behauptete, Messi und Argentinien hätten nichts verdient und so. Und das muss ich sagen, ist auch wenn ich das auch witzig fand, aber auch so, wenn die aggressive Spielweise von Argentinien, so die sie ja auch, also es ist ja, ich würde ja sagen, Männerproblem, so, diese Aggression so, aber das hörst du ja heute überall, ne, über das Spiel gestern, über das Finale. Aber es geht halt auch so in diese alte Erzählung vom edlen Europa gegen die Brutalen aus dem Süden. Und das finde ich schon auch problematisch daran.
Wobei ja auch, wir haben in der letzten Folge ja darüber gesprochen, dass Argentinien sich selbst, also viele ArgentinierInnen, ja, sich selbst als europäisches Land in Lateinamerika sehen.
Klar.
Und das, kann man an der Nationalmannschaft sehen. Das kann man auch, das ist sozusagen das Selbstverständnis von vielen ArgentinierInnen. Das ist ja auch so, dass die Einwanderung aus Europa über Jahrzehnte, Jahrhunderte staatlich gefördert wurde, während die indigene und schwarze Bevölkerung
total
unterdrückt wurde. Und deswegen Argentinien auch innerhalb von Lateinamerika. Also die haben ja alle Spanien, also die ehemaligen Kolonisatoren unterstützt und nicht ihre eigenen Nachbarn, Argentinien, weil Argentinien eben auch nicht ganz unverschuldet selbstmäßig einen sehr schlechten Ruf in Lateinamerika haben.
Und wenn du dir die Mannschaft, die da gespielt hat, anguckst, dann
ist die Namen sehr, und auch
sehr,
genau.
So, das stimmt schon. Dafür musst du aber einen gewissen Deep Dive gehen,
ja,
den die Welt in ihren Schlagzeilen, jetzt möchte ich das mal, und niemand ist so tief wie wir und guckt da so rein, natürlich nicht, aber
ein paar Rabbit Holes bin ich schon geraten, diese WM.
Ja, aber so allein diese Erzählung von, die einen retten den Sport und die anderen sind die Verbrecher, so, ne, was ich heute auch gehört habe schon.
Ja,
ne?
Das ist so, auch
als
sehr
ob die vorher, die Argentinier haben vorher rohes Fleisch gegessen und waren so aggressiv und das schlägt schon in eine sehr koloniale
Kerbe
rein. Und da bin ich auch, bin ich hin und her gerissen. Und natürlich, wenn man sich das jetzt auch tiefer anschaut, wie du es ja gerade nochmal dargelegt hast, was wir auch in der letzten Folge gesprochen haben, okay. Aber die Schlagzeilen, die damit Klicks generieren yeah. wollen, die generieren mit kolonialen Bildern ihre Klicks.
Genau, und so ein bisschen so dieses, die Wilden aus mhm. dem globalen Süden.
Die Aggressiven.
Und
also die, nicht die Männer, weil die auch alle
edlen,
Männer.
Genau, die edlen Europäer, die mhm. sozusagen den Ruf des Fußballs retten, mhm. indem sie Gerechtigkeit herstellen.
Ja, ja.
Aber und, wo wir schon mal über Argentinien noch reden.
Ja.
Die hatten ja, es gab ja einen großen Skandal auch nach dem Halbfinale gegen England. Hattest du das mitbekommen mit dem Banner?
Mhm.
Nach dem Spiel haben mehrere argentinische Spieler, also die haben gegen England gewonnen mhm. und haben dann ein von Fans bereitgestelltes Banner hochgehalten mit der Aufschrift Las Malvinas son Argentinas.
Also wow, die deine Falkland- Aussprache.
Die Falklandinseln sind argentinisch.
Mhm.
Also die Falklandinseln, wer das nicht weiß, ist eine kleine Inselgruppe vor Argentinien, was aber zu Großbritannien gehört.
Mhm.
Und schon immer gibt es Spannungen, es gab sogar einen Krieg in den 1980er Jahren um die Falklandinseln. Und seitdem ist das immer so ein Politikum zwischen mhm. Großbritannien und Argentinien, wem diese Inseln gehören.
Mhm.
Die FIFA hat ja extrem strenge Regeln bezüglich politischer Botschaften auf dem Spielfeld. Ne? Also da gibt es auch ganz viele Beispiele, wo es hohe Geldstrafen gab, wenn die unter dem mhm. Trikot zum Beispiel irgendwelche T-Shirts hatten. Das offizielle Trikot von Haiti wurde zum Beispiel wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel verboten,
mhm.
durften die nicht tragen, weil darauf eine Szene aus dem Unabhängigkeitskrieg abgebildet war. Und genau, es gibt viele, und da war dann jetzt auch die Frage, gibt es für diese extrem politische Botschaft, für die es für in der Vergangenheit immer sehr hohe Strafen gegeben hat und was die FIFA streng verbietet, gibt es da jetzt auch Konsequenzen?
Mhm.
Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, bisher wird das nur geprüft.
Mhm.
Finde ich schon irgendwie interessant. Aber da gab es ja wirklich viele, also zum Beispiel, dass bei der WM in Katar wollten einige Kapitäne so eine Regenbogen Kapitänsbinde mit One Love wurde auch verboten. Genau, es gibt ganz viele. Und gleichzeitig ist die FIFA, also einerseits verbietet die FIFA strengstens jede Form von politischer Einflussnahme und strikte Neutralität wird politisch verlangt. Und gleichzeitig gab es diesen FIFA-Friedenspreis für Donald Trump. Wir haben ja auch schon gesprochen über die ganzen... Trump konnte dabei Infantino anrufen und diese Rotsperre für den amerikanischen Spieler mhm. aufheben und so weiter. Also es ist irgendwie so ganz merkwürdig, wie die FIFA einerseits politische Botschaften strikt verbietet und gleichzeitig politisch selbst so extrem shady unterwegs ist.
Mhm, mhm. Ja, wo wir gerade bei Trump und Infantino sind, die beiden sind ja jetzt auf dem Abschluss. Die sind ja jetzt beide auf dem Foto, also Infantino unwillentlich und Trump wollte und Infantino, also ne, das war
so peinlich.
Die Spanier bekommen den Pokal. Und dann ist ja offizielles Foto.
Wo die alle so...
Und Trump, ja, und Trump wollte so mit drauf und Infantino wollte ihn wegziehen. Und jetzt sind beide drauf.
Und das war irgendwie so, es war so ein witziger Moment, weil die so mit dem Pokal so standen und so gewartet haben, bis er, die
das
wollten,
fand ich
dass
auch
er
witzig.
Hoch, dass er weggeht, damit sie dieses,
ja,
das
aber die waren auch wie zwei kleine Jungs, die sich nicht entscheiden können, wer übergibt denn jetzt der Mama das Geschenk? Beide haben es ja übergeben.
Ja.
Also da merkst du auch, also eigentlich so.
Und dann stellt Trump sich daneben, steht da wie bestellt und nicht abgeholt. Und dann die Spanier warten, bis er endlich von der Bühne geht, damit sie hier ihr Foto machen können. Und dann kommt Infantino angerannt und versucht ihn so von der Bühne. Und der stellt sich einfach weiterhin dahin, ganz stur, so nach dem Motto, nee, Moment, ich komm doch mit aufs Foto. Die beiden werden ja auch ausgebuht und ausgepfiffen, ja. Aber es stört die ja nicht. Und das Witzige ist ja auch, ich glaube, Donald Trump war auch ein bisschen sauer, dass Spanien gewonnen hat, weil er hat ja vor zwei Wochen erst
hoffnungslos nennt er sie, die
gesagt,
Spanier an sich.
Dass, da ging es um die NATO und er fand ja, dass Spanien irgendwie nicht genug einzahlt und hat gesagt, ja, ich will nichts mit Spanien zu tun haben, man soll jeglichen Handel mit Spanien einstellen, auch Besuche nicht, hoffnungslose, schlechte Menschen, nicht mal mit denen reden. Und dann zwei Wochen später die poetische Gerechtigkeit, er muss den Spaniern den Pokal übergeben, fand ich auch ein bisschen schön. Aber es war schon ein bisschen, ja. Einfach nur ein bisschen cringe.
Ja, aber gut, was ist anderes zu erwarten? Wo wir jetzt haben wir genug von Männern im Fußball geredet, oder?
Nein, ich muss noch ganz wichtig, eine Sache. Mhm. Ich hatte nämlich über eine Studie gelesen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über rassistische Vorurteile und so gesprochen, haben wir ja mehrfach schon in den letzten Folgen auch. Aber ich wollte gerne noch eine Studie erwähnen, die sogenannte Pace and Power Effekt Studie. Also Pace and Power bedeutet Geschwindigkeit und Kraft. Und darum in dieser Studie von 2021 von Sam Gregory und Kollegen, es gibt auch ähnliche Studien von Run, Repeat und vom Dezim-Institut. Und da geht es um rassistische Vorurteile im Fußball. Mhm. Und es geht darum, die Tendenz zu beschreiben, dass schwarze Fußballer in Berichten und bei der Spielerwahl primär auf körperliche Attribute reduziert werden, während weißen Spielern eher Spielintelligenz zugesprochen wird. Mhm. Es geht eine
Sache.
Das hat der Basti auch schon gezeigt. Also einerseits Untersuchungen im deutschen Profifußball zeigen, dass Spieler nach ihrer Hautfarbe bestimmten Positionen zugeordnet werden, sogenanntes Stacking. Also POC-Spieler werden überproportional häufig auf den Außenbahnen eingesetzt, wo Pace and Power gefragt sind, während weiße Spieler bevorzugt auf zentralen strategischen Positionen wie im zentralen Mittelfeld oder Torwart spielen.
Wow.
Und dann gab es sozusagen diese
Studie. Oder auch Trainer sind, ne? Also ich bleib beim männlichen.
Aber es gab noch von dieser Pace and Power Effekt Studie gab es einen zwei Versuche. Das eine war, Zuschauer haben echte Videoaufnahmen von der Partie zwischen Polen und der Elfenbeinküste, ich glaube aus der 2010 WM, gezeigt. Das Ergebnis war, dass die Elfenbeinküste von den Probanden primär über Physis definiert wurden. Also ihr Spiel wurde als unstrukturiert, athletisch, laufstark und von purer Kraft betrieben. Also da hört man auch so ein bisschen Bastis Worte raus. Während Polen als taktisch disziplinierter, strategischer und spielintelligenter wahrgenommen wurde. Und dann wurden die gleichen Szenen nochmal gezeigt in dem zweiten Versuchsaufbau, aber die Bilder wurden anonymisiert. Also das waren dann nur so skelettartige Animationen. Also das gleiche Spiel, dasselbe Spiel meine ich. Aber halt statt die echten TV-Bilder hat man so Strichmännchen gesehen, die exakt dieselben Spielszenen. Und das verblüffende Ergebnis war, plötzlich drehte sich die Wahrnehmung um. Das Strichmännchen-Team, was in Realität die polnische Mannschaft war, wurde von den Zuschauern nun als körperlicher, unfairer und weniger strategisch beurteilt. Und das Team der Elfenbeinküste wurde in der Strichmännchen-Variante plötzlich für technische Eleganz, strategische Pässe und hohe Spielintelligenz gelobt. Dann haben die noch so einen ähnlichen Versuch gemacht. Und zwar mit Männern- und Frauenteams. Die haben TV-Bilder gezeigt, einmal von einem Spiel, was in der obersten Liga, der Frauenliga in den USA spielt. Und dann TV-Bilder von der vierten Männerliga von England. Also quasi Kreisliga-Fußballspiel. Mhm. Und bei den TV-Bildern fand die Mehrheit der Probanden das Männerspiel besser. Und bei der neutralen Strichmännchen-Animationssache wurde das Frauenspiel als qualitativ hochwertiger eingeschätzt von den Probanden.
Ja, das überrascht mich jetzt nicht. Nee. Aber das ist schön, das nehme ich in meine PowerPoint für Antirassismus-Vorträge auf.
Genau.
Danke.
Also, Pace and Power, Removing Unconscious Bias from Soccer Broadcasts, heißt die Studie von 2021.
Ja. Sehr interessant, danke. Schön.
Immer schön, wenn die Wissenschaft einbesteht.
Das ist immer schön, wenn ich was Neues für meine PowerPoint finde, die immer größer wird. Ja, toll. Gut. Von den einen Männern auf dem Fußballfeld zu den Männern im Bundestag.
Kommen wir zum Stachel.
Der Stachel der Woche.
Ja, Jens Spahn geht in Elternzeit. Willentlich, unwillentlich, das sei mal dahingestellt. Geht er ja gar nicht. Das Amt, für das er ja sein Geld verdient, das hat er interessanterweise nicht abgelehnt. Also wo er am meisten das Geld für bekommt, da bleibt er natürlich. Also nicht, dass auch noch hinterher Jens Spahn an der Armutsgrenze kratzt. Das wäre bedauerlich.
Das brauchen wir nicht zu befürchten.
Mhm. Aber zurückgetreten ist er ja. Ja, möchtest du jetzt beginnen oder ich? Weiß nicht.
Also, für die, die es nicht gehört haben, die hinterm Mond leben, der CDU-Politiker Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke sind im Juli, also jetzt vor kurzem, letzte Woche ist es rausgekommen, mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Eltern eines Sohnes geworden. Der genetische Vater des Kindes ist Daniel Funke. Und als das rauskam, als sie das verkündet haben, gab es eine hitzige Debatte, denn die Gesetzeslage in Deutschland ist sehr klar. Gemäß dem Embryonenschutzgesetz ist Leihmutterschaft in Deutschland strikt verboten. Aber im Ausland geht es schon. Aber in Deutschland ist das strikt verboten. Und die CDU, also Jens Spahn Partei, ist da sehr deutlich. Also jetzt zuletzt erst im Februar 2026, als die Leihmutter von Jens Spahn bereits schwanger war, hat die CDU nochmal sehr deutlich gesagt, zum Schutz von Frauen vor Ausbeutung weiterhin, dass die Leihmutterschaft weiterhin konsequent verbieten. Deswegen wird Jens Spahn auch Doppelmoral vorgeworfen, weil nicht nur seine CDU-Partei da sehr entschieden dagegen ist und er damals in dem Parteitag im Februar nichts gesagt hat, was seine eigene persönliche Einstellung betrifft, sondern er selber hat sich in der Vergangenheit auch schon dazu geäußert, dass er das ablehnt.
Also sein Gesundheitsministerium 2020 hat Leihmutterschaft in Deutschland abgelehnt, also unter seiner Leitung, ja.
Genau, unter seiner Leitung. Und er persönlich hat auch in Interviews gesagt, als schwuler Mann und Christ kann ich mich persönlich nur schwer mit der Idee eines gemieteten Mutterbauchs anfreunden. Also er persönlich hat sich klar geäußert.
Wann war
sein Ministerium, das war 2015, Verzeihung. Mhm. Also es ist schon länger her, aber er hat bisher nichts Gegenteiliges gesagt. Auch nicht, als seine Partei das nochmal bekräftigt hat, das Verbot. Und er zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass er per Leihmutterschaft ein Kind bekommt. Da hat er, das hat er quasi jetzt erst im Nachhinein gesagt, als das Kind schon auf der Welt war. Genau, also das ist sozusagen diese Doppelmoral, die ihm vorgeworfen wird. Und vor allen Dingen auch das Verfahren im Ausland, vor allem in den USA, ist halt mit enormen Kosten verbunden. Ja, 5-6-stelliger Bereich. Und deswegen wird halt auch kritisiert, dass Menschen, die genug Geld haben, dieses Gesetz einfach umgehen können. Und dass er und seine Partei Leuten ein Recht vorenthalten wollen, was sie selber problemlos umgehen können, indem sie genug Geld. Also.
Aber so im Silicon Valley, so bei seinen Buddies, Peter Thiel und so, ist das ja gang und gäbe, ne? Also da haben ja mehrere auch Kinder über Leihmutterschaft. Und wahrscheinlich ist der Jens da einfach auch so eng mit seinen Buddies in den USA, dass er gar nicht damit gerechnet hatte, dass das jetzt hier aus dem Thema wird. Ich versuche das alles zu verstehen, weil wir wissen ja auch seit ein paar Folgen, ich möchte ja die CDU retten. Ne? Also ich habe da so einen kleinen Saviorism in mir, dass ich denke, bitte, bitte bewahrt uns alle vor Schlimmerem. Ihr seid die, die es eigentlich tun könnten, aber ihr verschlimmbessert leider alles. Und das war jetzt wieder so eine Sache, wo ich so dachte, Mensch Jens, also wie kann man nur so sehenden Auges in einen Shitstorm rennen? Rennen! Ich finde es ja okay, dass Jens Spahn seine Meinung geändert hat, ja? Das Zitat, was du gerade, ne, als schwuler Mann und Christ 2015, das ist 11 Jahre her. Ich hatte sicherlich auch zu vielen Themen vor 11 Jahren eine andere Meinung als heute. Ja, deswegen finde ich das gar nicht so so schlimm, dass er da seine Meinung geändert hat. Ich finde es auch okay, wenn sein Mann seine Privilegien und ein legales Schlupfloch da, nur wenn ein Mann, also ein schwuler Mann, seine Privilegien und auch ein legales Schlupfloch jetzt so nutzt, um Vater zu werden. Was heißt, okay, ich möchte das gar nicht so bewerten. Aber auch das, finde ich, ist jetzt nicht so das Problem, wo ich sagen würde, das ist jetzt so zu verurteilen. Was ich katastrophal finde, ist Spahns Schweigen erstmal so darüber. Und das offenbar mangelnde, auch nach dem Rücktritt, Rückgrat in dieser, so überhaupt dazu zu stehen und so, ja, und sich nicht, also, und sich auch nicht so dieser Parteilinie jetzt auch so zu ergeben und auch sich von älteren Äußerungen zu distanzieren, hätte er alles machen können. Und das finde ich so, dass das Schlimme, weil das befeuert einfach diesen Politikfrust und das Bild einer doppelmoraligen Politik-Elite sozusagen, ja. Ne, was du gerade schon gesagt hast.
Die sich darüber hinwegsetzen können.
Und das war einfach in der vergangenen Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, das war unnötig, das war unprofessionell. Wer berät diesen Typen? Warum fragt mich denn mal keiner?
Nein, aber überleg doch mal. Er hatte so viele Skandale in der Vergangenheit, die null Konsequenzen für ihn hatten. Also die Maskendeal-Affäre, sein Hauskredit. Es gibt, also man kann das ja runterrattern, wie viele Skandale er überlebt hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass der mittlerweile so verblendet ist, dass er sagt, mir kann nichts passieren.
Ja, das glaube ich auch leider. Aber es ist so, das war aber auf jeden Fall, war es jetzt wieder so ein Thema, wo ich dachte, Mensch Leute, ist das, also warum machen die das denn? Ist das männliche Ego so groß? Das ist es so stark, dass ich so denke, wegen eurem scheiß männlichen Ego haben wir hier bald die AfD an der Spitze oder was? Ehrlich jetzt?
Ich glaube schon, weil am Anfang hat er ja noch gesagt, ja, wir warten das ab, das muss dann die Fraktion entscheiden, ne, und so weiter und so fort. Also er hatte am Anfang, glaube ich, noch so ein bisschen gepokert auf Sommerpause und dann wird das alles irgendwie schon, dann wird das alles wieder vergessen sein und so. Und dann musste er aber doch einen Tag später zurücktreten. Ich glaube, der hat das falsch eingeschätzt. Ich glaube wirklich, er überlebt das, so wie alle anderen Skandale auch. Und was ich aber auch echt problematisch finde, ist dann, als er dann zurückgetreten ist, da hat er ja auch so ein Statement abgegeben und hat unter anderem gesagt, mir ist in den letzten Tagen bewusst geworden, dass mein persönliches Glück, gemeinsam mit meinem Mann eine Familie zu gründen und Vater zu werden, nicht vereinbar ist mit meinem politischen Amt. Denn der Spagat zwischen meiner privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft und der nachvollziehbaren Erwartung an mich als Vorsitzende unserer Fraktion ist größer geworden, als ich es erwartet hatte. Aber diese Unvereinbarkeit von Familie und Job, er bedient damit auch so ein Narrativ.
Ich sag ja, der geht in Elternzeit.
Ja, aber das ist wirklich so, also das hören Frauen ja schon seit eh und je, ne? Und das ist dieses, ja, das ist halt nicht vereinbar, meine persönliche Entscheidung für diesen Kinderwunsch und die Erwartungen oder die Verantwortung, die ich als Fraktionschef trage. Und das finde ich auch so richtig perfide.
Total.
Dieses, ja, das geht ja nicht. Das wissen wir doch, dass das nicht geht. Das lässt sich nicht vereinbaren. Und das, er befeuert damit dieses Narrativ, worunter Frauen seit jeher zu leiden haben. Das finde ich auch richtig kacke.
Mhm. Du hast mich ja ausgelacht, weil ich habe ja noch versucht, auch Jens Spahn zu verstehen. und dann habe ich ja so gedacht, naja, vielleicht ist das auch alles so, um nochmal die Diskussion über Leihmutterschaft so herbei zu provozieren, ja? Also,
die gab's ja.
Und dass ja dass er sein Privileg quasi nutzt und damit nochmal was ändern möchte an der Gesetzeslage in Deutschland oder so.
Aber das
so,
meine damit ich ja alle, damit, das, also so eine Schwangerschaft dauert mindestens 9 Monate. Oder in der Regel 9 Monate.
Ja, war auch ein schwaches Argument von mir.
Also, ne, er hatte ja wirklich lange die Gelegenheit, das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen passiert, ne? Das ist ja, er weiß ja schon seit wirklich langer Zeit.
9 Monate?
Mindestens, dass das irgendwie auf ihn zukommen wird. Im Februar diesen Jahres hat die CDU das nochmal bekräftigt. Ja, also dieses Zitat aus dem Interview von 2015. Sei dahingestellt, ja? Wie du schon sagtest, man kann seine Meinung ja auch ändern. Aber er hatte so viele Gelegenheiten dazu, seine geänderte Meinung darzulegen. Mhm. Und diese Debatte, die ist ja nie weggegangen. Offensichtlich redet man im Jahr 2026 auch vor seinem Vaterglück noch darüber in der CDU, ne? Also er hatte so viele Gelegenheiten zu sagen, hey Leute, lass uns noch mal anders darauf schauen. Ich habe meine persönliche Meinung geändert. Er hätte ja noch nicht mal das preisgeben müssen im Februar mit der eigenen Leihmutterschaft. Wäre ein bisschen komisch gewesen, aber zumindest hätte man da sehen können, okay, da ist schon so eine Änderung in seinem Kurs. Aber er hat bewusst geschwiegen. Das war eine Entscheidung.
Ja, interessant. Übrigens finde ich jetzt aber auch, das Thema kam dann ja auch nochmal auf, Leihmutterschaft, da kam jetzt irgendwie niemand so richtig drum herum. Die frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion zum Beispiel, Katrin Gewel, sagte, seine Familie verdiene Respekt wie jede andere, warnte aber, Schwangerschaft und Geburt dürfen nicht zu Dienstleistungen werden, die sich vor allem Wohlhabende kaufen können. Und sie sehe auch die unbezahlte altruistische Leihmutterschaft kritisch. Und auch EthikerInnen und Menschenrechtsorganisationen verurteilen die Ausbeutung von Frauen und die Betrachtung von Kindern als Ware. Fand ich auch nochmal interessant, da auch so die Stimmen nochmal wahrzunehmen und das so mitzukriegen. Und weil ich auch so denke, also bei der CDU hat mich jetzt auch diese plötzliche Entdeckung von Moral in der Union, ja, fand ich auch wirklich
von der christlich-demokratischen
wirklich interessant, weil so eine Partei plötzlich Prinzipientreue entdeckt. Und dann ausgerechnet, und das finde ich auch nochmal interessant, ausgerechnet an ihrem ranghöchsten offen schwulen Politiker, der von sich selber auch gesagt hat, er ist nicht queer, also ist ja mit Alice Weidel schwul, aber nicht queer, so. Mhm. Und ausgerechnet dann aber an der Frage einer queeren Familiengründung, das ganze Debakel da entsteht und er letztendlich zurücktritt, ja, also, da, wenn wir so von diesen Maskendeals und all das, was du gerade auch schon aufgelistet hast, redest, finde ich es interessant, dass Jens Spahn sich ja so selbstsicher gefühlt hat, dass er damit ja eigentlich nicht gerechnet hat und jetzt ja doch auch das Ganze auch queerfeindlich gesehen werden kann und muss. Mhm. Und gleichzeitig dann aber auch das...
Ja, nach dem Motto, korrupt darf er ja sein. Aber Vater?
Schwul darf er auch sein. Er sagt ja von sich, er ist nicht queer. Also nicht, dass das Ganze, dass die Liebe da jetzt auch noch politisch irgendwie wird. Das ist ganz gut alles so. Aber jetzt da, also ich glaube schon, dass da auch Queerfeindlichkeit mitschwingt. Ja. Das muss man in der ganzen Sache auch mit bedenken. Das finde ich interessant. Und ja, also und diese Selbstsicherheit von Spahn und dass er das nicht bedacht hat, ist auch Teil des ganzen Jens Spahns irgendwie so.
Ja, ja.
Also ja, und also und diese plötzliche Moral und so finde ich
ja, suspekt.
Finde ich interessant.
Interessant.
Ja.
Interessantes Timing, das jetzt für sich zu entdecken.
Ja,
ausgerechnet
ja.
Hier.
Ja, also ja. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, was ich dazu so richtig, es tut mir einfach so leid. Also das tut mir für uns leid, nicht für die CDU, weil die machen einfach nichts. Also
naja, sie machen schon was, aber halt, es geht halt immer nach hinten los. Also
ja,
Merz,
nach diesem ganzen
Merz
Debakel,
redet sich ja auch immer noch um Kopf und Kragen. Er ist der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten ever und motzt eigentlich nur rum. Also er tut auch nichts dagegen, irgendwie beliebter zu werden, sondern er reitet sich eigentlich immer weiter rein. Und das ist so symptomatisch für die CDU. Och, einfach.
Ich fand diese ganzen Memes von Charlotte und Friedrich beim Tennis.
Bei Wimbledon.
So witzig, wie sie da beide sitzen mit ihren Sonnenbrillen und dann diese ganzen Memes.
Dieser
dazu einfach.
Mut von
okay. Charlotte. Noch niemals hatte ein Kanzler so schwer wie ich. Ja, Friedrich, ich weiß. Also, da gab es noch tausendmal lustigere, aber das war einfach auch witzig. Also, wenn man.
Ja, einfach dieser null Bezug zur Realität einfach. Hm. Das sieht man jetzt hier bei Jens Spahn, der das auch ne, offensichtlich überschätzt hat, womit er alles durchkommt, weil Vergangenheit hat ja gezeigt, er kommt mit allem durch. So. Und auch Friedrich Merz, der weiß, wie unbeliebt er ist und ja auch. Und ja auch ein intelligenter Mensch ist. Also der ist ja auch umgeben von beratenden Personen, auf die er vielleicht mal hören könnte, was man da vielleicht mal anders machen kann. Sollte er ein Interesse daran haben, seine Beliebtheit zu steigern, aber trotzdem so dieses sture, nö, ich mach das jetzt so.
Mhm. Ja, also ja, faszinierend.
Also nur,
und jetzt
also
gerade, wo wir aufnehmen.
Vollkommen losgelöst auch von der Realität von Menschen und was Leute.
Jetzt gerade, wo wir aufnehmen, tagt ja jetzt auch gerade die CDU-Spitze über die Nachfolge. Was meinst du denn, wer Nachfolger wird?
Weiß ich nicht. Was glaubst du?
Also es wird keine Frau. Ist ja klar. Also, die ist ja auch in all den Berichterstattungen sind ja nur Männer. Die, also ne, dann wird irgendwie Lindemann, Dobrindt und so, da wird dann
die haben ja
spekuliert.
Auch sonst niemanden.
Ja doch, es gibt doch diese eine, wie heißt sie denn? Weißt du nicht, Wacken? Ja.
Mhm.
Wacken ist das Metal Festival. Lieber aber auch, glaube ich, gerade. Naja, egal. Jedenfalls. Aber die ist so ganz...
Die Reiche hier, die Wirtschaftsministerin.
Ja, aber die ich gerade meinte, die ist so ganz hart gegen Leihmutterschaft.
Ah.
Die hat sich auch nochmal, also sehr, sehr deutlich. Das wäre jetzt auch, wäre ein Statement, aber glaube ich nicht, weil in der ganzen Berichterstattung, naja, wenn die Folge rauskommt, da werdet ihr es wissen und ihr werdet, ja, also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass da auch jetzt alle Männer, Philipp Amthor habe ich auch gehört, wäre auch schön, so wie die SPD das mit Kevin Kühnert als Generalsekretär dann gemacht hätte, wenn man jetzt auch.
Finde ich einen interessanten Vergleich, den du da siehst. Kevin Kühnert, inwiefern
ja, ich mein
ist Kevin Kühnert vergleichbar mit Philipp Amthor?
Die waren doch Generationen und die waren beide doch, also in der Jungen Union und bei den Jusos waren sie ja, dadurch haben sie ja quasi, sind sie bekannt geworden.
Okay,
und auch
das ist aber auch das Einzige,
Aufstieg
was die beiden
so
verbindet.
Ja, aber die werden doch schon auch öfter so als die Jüngeren dieser jungen Parteien dann auch in die Öffentlichkeit gesetzt.
Das war's
zu
dann
Markus
aber auch.
Lanz auf die Sessel gesetzt.
Mhm.
Ja, aber das ist ja schon, also ja, mal schauen. Ich glaube nicht, dass Philipp Amthor es wird, aber so, und dann ist ja interessant, wenn jetzt zum Beispiel Carsten Lindemann es wird, wer wird dann der Nachfolger, also es hat ja auch so einen Domino-Effekt, wer wird dann der Nachfolger von Carsten Lindemann so? Das könnte dann Philipp Amthor werden. Dann wären sie mit. Aber naja, mal sehen. Ist auf jeden Fall interessant. So. Haben wir's? Wollen wir noch mehr dazu sagen?
Ich hätte, glaube ich, alles gesagt.
Ja, alles gesagt. So ist es. Mir tut's für das vielleicht noch. Bei dieser ganzen Debatte tut es mir am meisten leid für das Kind.
Mhm.
Und da muss ich jetzt mal sagen, Henrik Wüst hat genau das auch gepostet, ne?
Dass es ihm für das Kind leid tut.
Ja, dass man jetzt bei der ganzen Berichterstattung aufpassen soll. Ich weiß, es ist auch strategisch, ja. Man kann ihm jetzt auch böse unterstellen, er hat das Kind genutzt, damit jetzt nicht so böse über seinen Freund Jens geredet wird. Kann man auch sagen. Mhm. Aber mir geht es so, ich habe ja keinen Vertrag mit der CDU, mit der CSU. Ich will sie ja nur retten. Da will ja niemand da von mir gerettet werden. Aber jetzt stell dir mal vor, in so 20 Jahren, ja, ist da ein junger Mensch, der muss sich ansehen, wie über seine Geburt und seine Eltern diskutiert wurden und auch was sein Vater da so in der Öffentlichkeit gesagt hat und zurückgetreten hat. Und dann ist ja auch noch geknicktes männliches Ego spielt da ja auch noch bei Spahn mit rein, ne? Also was wird der auch subtil oder auch offensichtlich seinem Kind ja auch eine Teilschuld geben, so? Also was
für das Ende seiner politischen...
Ja, das kommt, spielt ja auch noch damit rein, ne? So mit, damit hat er ja nicht gerechnet.
Also er wird ein Comeback irgendwann haben.
Ich weiß nicht.
Stell dir vor.
Nee, oder er trennt sich von seinem Mann, weil der genetische Vater ist ja sein Mann. So, vielleicht nutzt er das auch nochmal, um dann doch auch so. Ich weiß es nicht. Ich liebe ja Drama.
Yes, das wäre wirklich Drama pur.
Das wäre Drama pur. Damit würde er natürlich sich auch noch unbeliebter machen. Also bei mir zumindest und bei vielen anderen auch. Aber es gibt, glaube ich,
unbeliebte
eine Riege
Politiker
von Menschen,
sind ja in Deutschland erstaunlich erfolgreich. Ich frage mich wirklich
also,
immer, wie geht das?
Er könnte ja vielleicht so ein Bekehrungsereignis haben, wenn wir jetzt nochmal in so christlichen Frames denken. Und dann halt so zu Friedrich gehen und sagen, du Friedrich, es war doch sündhaft, was wir da getan haben. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Und dann lässt er einfach den genetischen Vater mit dem Kind und ist so zur Erleuchtung gekommen, wie so ein Bekehrungsereignis. Und dann nimmt Merz ihn doch noch grundgütig irgendwie so wieder auf. So. Also sowas fände ich auch noch irgendwie interessant. Dann hätten wir zumindest nächste Woche wieder was zu reden oder in 20 Jahren was zu reden. Das finde ich auf jeden Fall. Ja, es wird ja ereignisreich weitergehen. Also wir werden, machen wir uns nichts vor, wir werden ja jetzt nicht in der nächsten Woche nichts von Jens hören. Da wird ja was kommen. Jetzt ist ja auch die WM vorbei und dann kann man wieder das,
man
wir brauchen ja neue Themen.
Neues Ablenkungsmanöver.
Ja,
auch.
Und nicht nur wie bei Stach
Timmy
und Herz.
Ist tot, die WM
es
ist vorbei.
Es wurde wieder in der Kieler Bucht ein Wahl, ne? Auch gestern.
Echt?
Ja, ja, auch, ja, ja, wieder ein Wahl.
Jetzt, wo die WM vorbei ist,
kommt
muss
der
ein neuer
wieder.
Wahl kommen.
Ja, oder Jens Spahn geht oder so. Also es ist wirklich, ja, interessant. Aber mir tut das Kind leid.
Mhm.
Und das finde ich, es geht halt dabei auch, und das muss ich wirklich ethisch sagen, ich will jetzt nicht hier eine ethische Debatte über Leihmutterschaft anfangen, aber ethisch, da, es geht um ein Kind. Da ist ein Kind, mhm. ein Mensch. So, und das finde ich einfach.
Man könnte aber dieses Narrativ ja auch dann so drehen, zu sagen, für dich hat der Papa seine politische Karriere, diese steile politische Karriere, die er als junger Mann hingelegt hat, als junger schwuler Mann in der CDU, hatte er trotzdem diese unglaubliche, und für dich, mein Kind, hat er das alles.
Das ist schön. Liebes Kind von Jens, ich hoffe, du hörst das. 20 Jahre später, wir haben dir genau das gewünscht. Und vielleicht ist es ja auch eingetroffen. Vielleicht hat ja auch Jens Spahn dahingehend jetzt eine Erleuchtung.
Das ist die Heldenerzählung, die man, also wenn er klug wäre, würde er es so machen.
Wenn er ein großes Herz hätte auch. Naja, mal schauen.
Wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen. So, jetzt sind wir schon mal im Herzchen, ne?
Etwas fürs Herz.
Als mein Kind heute wach wurde und erfahren hat, dass Spanien Weltmeister ist, habe ich zu ihm gesagt, wir sind ja bald in Barcelona, die Mama kauft dir ein Lamine Yamal-Trikot in Barcelona. Da hat er sich so gefreut. Mama, wirklich, hat er mich so lange umarmt. Ne? Ja, so. Vielleicht kauft die Mama sich selber auch noch ein. Lamine Yamal, das ist eigentlich mein Herz. Und ich möchte jetzt nicht von einem UNICEF-Kalender von vor 17 Jahren oder so
sprechen.
Nee,
vor 20 Jahren. Nee, genau, der ist ja, der war zu dem Zeitpunkt.
20 Jahre nicht, weil er ist 19.
19, genau, also dann vor 19 Jahren. Weil er also war ja ein Baby.
Es ist so cringe. Ich habe dieses Bild von Messi, wie er Lamine Yamal als Baby badet.
Für den
auf
UNICEF.
Social Media. Ich habe das auf Social Media erstmal so als Bild gesehen und zuerst dachte ich, es ist ein KI-Bild.
Ja, dachte ich auch. Das dachte ich auch zuerst.
Und der Kontext machte es aber nicht besser. Ich habe mir hinterher ein KI-Bild gewünscht, eigentlich. Also, weil, wie cringe ist es bitte?
Also,
ja?
Also schon
ist
ein krasser Zufall.
Gefundenes Fressen für alle VerschwörungstheoretikerInnen.
Krasser Zufall.
So, also wirklich gefundenes Fressen. Herzlichen Glückwunsch. Interessiert euch bitte weniger für den Wahl in Kiel. Geht nochmal aufs Baden ein. Also, es ist so. Und auch, wie Messi denn so aus? Es ist so faszinierend, wirklich. Also, ein UNICEF-Kalender, das ist ja jetzt auch nochmal, ne, so. Messi badet ein schwarzes Kind. Das ist ja auf mehreren Ebenen einfach extrem verschwörend und kritisch zu betrachten. Darauf möchte ich jetzt aber gar nicht eingehen. Und man könnte das, was ich jetzt erzähle, auch als Poverty Porn framen. Auch da möchte ich jetzt einmal von vornherein sagen, so meine ich es nicht.
Okay.
Und jetzt auch nicht vom Tellerwäscher zum Millionär. Natürlich ist das in den USA, the American Dream, ja, und er ist da auf dem Platz, aber.
Und auch im Fußball ist das ja ein häufiges Narrativ, ne, dass die Jungs, die, ja. Vom Bolzplatz und so aus der Armut heraus dann plötzlich so erfolgreich werden. Und dann gibt es ja ganz viele Geschichten.
Ich habe ja angefangen, mich mit Lamine Yamal, der ja seine beiden Vornamen auf dem Trikot hat, das ist ja nicht sein Nachname,
ja.
Zu feiern, weil ich halt seinen kleinen dreijährigen Sohn.
Weißt du, warum er diese Vornamen
hat? Ja, das wollte ich doch jetzt erzählen,
so,
das ist doch mein Herz. Mensch, Thea, ehrlich, dein Ernst? Dein Ernst? Machst du mein Herz kaputt? Dein Ernst?
Ich weiß ja nicht, ob deine Rabbit Holes so krass sind wie meine.
Natürlich, also, seine Mutter war 16 Jahre alt, ja, von Lamine Yamal. Und sein Vater auch nicht viel älter. Also es gibt auch Quellen, die haben dann irgendwie gesagt, sie war 21. Das stimmt nicht. Er selber hat gesagt, sie war 16. Sie hat bei McDonald's gearbeitet. Darf man das so sagen? Das ist bei, ja, er hat so gesagt. Kannst du googeln. Sie hat bei McDonald's gearbeitet. Und sein Vater hat, ja, Werbung.
Also
einfach gut bei McDonald's. Okay.
Jetzt solltest du aufhören. Vorher war es noch Fakt.
Okay. Dieses Lied ist auch Fakt. Gut, also, sein Vater hat Dinge auf der Straße gesammelt, um sie zu verkaufen, also sie waren echt arm, ne? Mhm. Arm, jung, migrantisiert, muslimisch. Und dann haben sie zwei Personen aufgenommen, weil sie ihre Miete nicht bezahlen konnten. Und diese beiden Personen.
So als Untermieter, oder?
Und diese beiden Personen hießen Lamine und Yamal. Mhm. Und nach diesen beiden Personen haben sie dann das Kind, was dann geboren wurde, als sie dort wohnten, benannt. Also es sind seine beiden Vornamen. Und dann trägt er diese beiden Vornamen auch auf seinen Trikots, ja, von Beginn an auch. Mhm. Ne? Und das ist einfach so krass. Und weißt du eigentlich, dass er auch in einem Arbeiterviertel in Mataró bei Barcelona aufgewachsen ist? Das ist ja genau da in der Nähe, wo wir Urlaub machen im Sommer. Ja, also mein Kind denkt auch so ein bisschen, weil wir werden uns natürlich auch das Stadion in Barcelona angucken, ne? Mein Kind rechnet auch eigentlich ein bisschen, dass wir Lamine mal treffen, während er auch das Trikot trägt. Jetzt überlege ich auch, ob ich mir auch noch ein Trikot...
Du musst eigentlich die ganze Zeit ein Edding in deiner Tasche mit dabei haben, ne? Falls es doch...
Ah, das ist gut. Ja, ein guter Tipp. Danke. Vielen Dank. Mhm. Ja, ja. Total. Das ist gut. Jetzt muss ich an die... mit dem Edding muss ich jetzt... Mein Mann wurde ja 40 am Samstag. Nee, am Freitag und am Samstag hat er groß gefeiert und ich habe ja Tattoos mit seinem Gesicht und A40-Mütze drucken lassen. Und dann hat man ja beim Spielchen, was ich da so gemacht habe, konnten dann die gegen ihn angetreten sind, haben dann so ein Abzieh-Tattoo gekriegt. Da muss ich jetzt gerade bei Edding dran denken, weil ich so dachte, er lässt sich dann ja aufs Trikot unterschreiben und nicht auf die Haut, ne?
Ja, ja.
Ja, und ich auch. Ja, ja.
Aber deswegen du hast ja das Szenario gerade aufgebaut, dass er... ein Lamine Yamal-Trikot tragend Lamine Yamal in Barcelona trifft.
Ja, und dann brauche ich ja auch ein Trikot, weil wo soll er sonst bei mir unterschreiben?
Ja.
So, also jedenfalls Lamine Yamal.
Vor allem musst du ja dann 2 Wochen lang Lamine Yamal-Trikot tragen, weil was ist, wenn du ihn triffst, wenn du das Trikot nicht anhast?
Ja, 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 ja.
Oder es zumindest dabei haben.
Ja, ja. Naja, das finde ich auf jeden Fall, ich finde das einfach... so schön, ohne jetzt sagen zu wollen, irgendwie arm geboren und jetzt ist er reich und das ist eine Single Story, das ist mir klar. Und die hört ein weißes Mehrheitspublikum dann auch warm ums Herz, so, ne, und das ist, aber gleichzeitig ist Lamine Yamal ja auch rassifiziert worden, hat rassistische Anfeinde bekommen, ist selber auch, äußert er sich ja auch politisch, ne, und das ist aber, finde ich, nochmal auch so ein starkes Zeichen auch. Er selber bringt das ja auch so zur Sprache. Und er ist ja nicht durch einen UNICEF-Kalender jetzt gerettet worden, sondern er betont ja auch, wie sehr sich seine Mutter und auch sein Vater, wie sehr sie sich durchgekämpft haben, ja. Und auch die haben sich getrennt, da war ja ungefähr 3 wohl, aber auch, ne, sagt halt, ne, seine alleinerziehende Mutter und so weiter, die bestand eigentlich eher auf Bildung statt auf Fußball. Und dann ist er aber ja mit 7 auch zu Barcelona gekommen. Mhm. Und ja, und es ist halt nicht nur, wir wurden gerettet, sondern da ist echt auch Selbstwirksamkeit.
Ja.
Da legt er auch selber nochmal, legt er selber so, ja, auch den Wert drauf. Also sagt, er hat zum Beispiel ja auch gesagt, während alle auf seine Dribblings starren, erzählt er lieber, wo er wirklich herkommt und so. Ne? Und das ist, und was seine Mama und er und so. Und dann den kleinen Bruder jetzt zu sehen, das ist auch so schön. Wenn er eine Instagram- oder TikTok-Seite hat, ich folge ihm. Das ist so schön. Dieses Kind dann auch. Ich meine, das kann man jetzt natürlich auch, kann man jetzt kritisch alles so sehen, wie dieses Kind dann, dieses 3-jährige Kind in einem Boss-T-Shirt Golf spielt und dann so Videos im Internet darüber zu sehen sind,
überhaupt
wie den Schläger falsch rumhält.
Überhaupt Kinderdarstellungen im Internet.
Ja, ist alles problematisch
so
und trotzdem sweet. Ja, so. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, war es jetzt ein angemessenes Herz oder nicht? I don't know. Ich finde es schön und bei aller Kritik. Und dann gibt es natürlich ein wunderschönes Meme jetzt, wie Lamine Yamal Messi badet nach der WM. So schön.
Das ist wirklich schön.
Ja, das ist wirklich schön. Ja, und damit ist das Ende des Fiebertraums WM.
Das war
das Ende des Fiebertraums.
4 Jahre müsst ihr jetzt noch warten.
Man weiß ja schon kaum mehr, dass Deutschland auch mal bei der WM dabei war. Das ist ja schon über 3 Wochen her, das letzte Deutschlandspiel.
Also für mich ist das so, als wäre das vor Jahren gewesen, dass Deutschland mal bei der WM mitgespielt
hat. Ja, ja, wir waren auch dabei.
Irgendwann mal.
Ja.
Machen wir sowas dann auch zur Europameisterschaft?
We will see. Sagt ihr uns das nochmal.
Ansonsten hören wir uns in 4 Jahren nochmal zur WM in Spanien.
Ja, ja.
Spanien, Portugal und Marokko.
Und ein Spiel ist auch in Uruguay.
Hä?
Ja, das ist...
Warum das denn?
Ja, vielleicht machen wir dazu auch was.
Ah, weil
wegen
es
dem
das
Jubiläum.
Und
ja.
die erste WM hat in Uruguay stattgefunden.
Ja, und dann ist ein Spiel in Uruguay. Wie absurd ist das denn?
Aber welches denn?
Ich habe Eröffnungsspiel.
Das Finale?
Nee, Eröffnungsspiel. Ich weiß es nicht genau.
Eröffnungsspiel.
Es wird weiter interessant und mal schauen. Wir bleiben am Ball. Ole, ole. So, au revoir. Nee, wie sagt man auf Spanisch?
Adios.
Adios, amigos. Muchachos. Was heißt das eigentlich? Tschüss.
Muchachos heißt, glaube ich, Jungs.
Okay, ciao. Ja, adios, amigos, muchachos und auch alle Ladies.
Amigos heißt Freunde.
Ah ja, okay, okay. Ciao, ciao, Freundinnen.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.